Ja, bevor ich es vergesse, soll ich aus unserer Gemeinde natürlich ganz herzliche Grüße ausrichten. Heute Vormittag im Gottesdienst bei uns haben wir nochmal gesagt, dass wir heute bei euch sind und da wurde uns natürlich dann auch herzliche Grüße aufgetragen. Wir selber sind eine ganz kleine Schar. Also es ist richtig schön, auch mal in mehrere Gesichter zu gucken. Also bei uns findet der Gottesdienst im Wohnzimmer statt. Da ist kein Tisch drin, da haben wir bloß doch einen kleinen Tisch in der Mitte so zum als Deko, aber nur Stühle drin und das reicht aus, um uns alle unterzubringen. Von daher sind wir wirklich eine sehr kleine Schar. Manch einer kennt uns vielleicht von der Endzeitkonferenz, da sind etliche von uns schon mehrere Jahre auch mit dabei. Aber für die, die uns da nicht kennen, ich kann erstmal nur von uns als Familie davon reden. Also meine Frau und ich, wir kommen eigentlich von Baptisten, sind von Baptisten raus vor 20 Jahren. Einfach, weil wir dort auch festgestellt haben, dass dort offensichtlich unbiblische Sachen laufen und haben dann uns auf die Suche gemacht nach einer anderen Gemeinde. Haben wir sie dann auch gefunden bei der mennonitischen Brüdergemeinde in Dresden. Haben dort jahrelang mitgearbeitet, bis auch dort ein anderer Kurs eingeschlagen wurde, der auch wegführte. Und das war letzten Endes dann der Punkt, wo wir gegangen sind. Ich war dort auch im Vorstand mit drin, denn gesagt wurde, wie machen wir das? Können wir die Bibel so lassen, wie sie ist? Oder sind nicht wir diejenigen, die sagen müssen, was noch gilt und was nicht gilt? Und 4 der Brüder haben gesagt, ja, wir sind diejenigen, die sagen. Und 3 haben gesagt, nein, zu denen zählte ich. Und dann hat man uns klar gesagt, entweder ihr ordnet euch uns als Mehrheit unter oder ihr geht. Nun, wir sind gegangen. Weil das indiskutabel ist, sich über Gottes Wort so zu unterhalten, dass wir über ihm stehen. Es ist immer noch Gott, der über uns steht. Ja, und vor 10 Jahren haben wir angefangen als Hauskreis, kleiner Hauskreis, sind dann mehr geworden, sind auch wieder weniger geworden. Das muss man an dieser Stelle auch einfach so sagen, teilweise bedingt, weil Leute dann ein Haus geerbt haben, weggezogen sind, keine Arbeit gefunden haben, weggezogen sind. Aber auch teilweise, weil Leute gesagt haben, so klar wie, oder krass, wie ihr das seht, sehen wir das nicht, wir gehen. Das gibt es auch, das ist leider auch so. Gut, so viel zu meiner Person. Ich möchte Bezug nehmen auf das, was ich beim letzten Mal schon angefangen hatte, also wer beim letzten Mal da war, kann sich vielleicht noch daran erinnern, aber ihr habt so viele gute Leute hier, die predigen, da wird mein Gesagtes sicherlich irgendwo hinten runtergefallen sein. Aber ich möchte ganz kurz ein paar Sachen noch zusammenfassen vom letzten Mal. Und ich habe dort gesagt, die Gemeinde, und das hat der Benjamin ja eben auch sehr gut als Einleitung gebracht, ist kein Verein. Es ist keine Firma. Das heißt, wenn wir über Gemeindeleitung reden, dann ist das nichts, was man mit einer Firma gleichsetzen kann und wo man sagen kann, ja gut, wir wissen, wie die Strategie in einer Firma ist, wie man dort vorgehen muss und genauso setzen wir das auch hier in der Gemeinde um. Nein, das wäre falsch. Ich weiß, es gibt viele Schulungen, auch von Willowkrieg, die genau in diese Richtung abzielen, wo man versucht, letzten Endes die Welt in die Gemeinde zu holen. Aber man kann die Erfahrung dort auch schon mittlerweile sehen, dass es schief geht. Die Gemeinden gehen daran zugrunde. Sie merken es bloß manchmal noch nicht. Das heißt, wir nach Römer 12 sind ein Leib. Und alle, die zum Leib gehören, waren vom Haupt direkt gesteuert, von Christus. Und wir haben uns auch nicht gefunden, sondern Gott hat uns berufen und in diesen Leib eingeordnet. Und er hat gesagt, wer, wo, an welcher Stelle, welche Aufgaben hat. Und eigentlich, wenn es perfekt liefe, bräuchten wir gar keine weitere Leitung, bräuchten wir uns darüber keine Gedanken machen, weil jeder von Christus geleitet wird und er weiß ganz genau, aha, am Donnerstagabend, dann muss ich dort und dort mit den und den Sachen da sein. Mehr muss ich erstmal noch nicht wissen. Und dann werde ich sehen, aha, Gott hat auch andere geleitet, die genau an dem Tag da sind und dann kann man gemeinsam arbeiten. Leider wird es vielleicht irgendwann später mal so sein, wenn wir im Himmel sind. Aber im Moment wissen wir aus Erfahrung, klappt das nur selten. Man kann nicht sagen, dass es nicht klappt, aber es ist selten so. Von daher, da Gott unsere Schwachheiten kennt, hat er uns auch menschliche Hilfen gegeben, die die Gemeinde führen sollen. Aber hier geht es um eine freiwillige Unterordnung und das Leitungsprinzip ist das Vorbild, dass wir anhand der Leiter erkennen, wie sie mit Gott leben, wie sie Christus nachfolgen und anhand dieses Vorbildes selber uns ihnen unterordnen. Und es ist im Prinzip vergleichbar mit einem Bergsteiger. wo es einen Führer gibt, der genau weiß, wo man hintreten darf und wo man nicht hintreten darf. Wo es einen gibt, der genau weiß, wie man in der Seilschaft zu gehen hat, und denen sollte man sich unterordnen. Und da sollte man auch wirklich der Überzeugung sein, dass der weiß, was er sagt. Und wenn er sagt, tritt dort nicht hin, dann hat er seinen Grund. Und dann sollte man nicht unbedingt ausprobieren, ja, warum sollte er es gesagt haben? Ich will es mal selber die Erfahrung machen. Anführer einer Seilschaft zu sein, setzt ein gewisses persönliches Wachstum voraus im Herrn. Also nicht, wenn man nur äußerlich alt ist, kann man Führer sein, sondern man muss im Geiste gereift sein, vom Herrn geführt sein. Und das gibt es nicht als Instant-Verfahren. Das gibt es nicht als Schulung. Komm zu unserer Schulung, dann kannst du auch Gemeinde leiten. Wer sowas sagt oder solche Slogan, die kommen eigentlich immer vom Teufel. Die kommen nie von Gott, weil bei Gott Wachstum Zeit braucht. Gut, soweit mal ganz kurz die Zusammenfassung vom letzten Mal. Und jetzt möchte ich auf das eingehen, was ich eigentlich heute sagen möchte. Dabei ist mir beim letzten Mal Folgendes noch aufgefallen. Ich habe im Nachgang ja mehrere Gespräche geführt. Und in den Gesprächen kam ein Punkt, über den wir nicht lange diskutiert haben, aber ein Punkt kam dort auf. Und da stellte die Frage, gibt es heute überhaupt noch Älteste? Wie kann eine Gemeinde überhaupt zu Ältesten kommen? Die damals sind doch alle von den Aposteln bestimmt worden. Ja, aber Apostel gibt es doch nicht mehr. Also kann auch jetzt keiner mehr Älteste bestimmen. Und das andere, die Ältesten damals waren immer die Ältesten einer Stadt. Und diese zwei Argumente sind nicht vom Tisch zu wischen. Es ist tatsächlich so, wenn wir in die Bibel schauen, dann ist die Rede von zum Beispiel den Ältesten von Ephesus. Und da heißt es nicht, ja, das ist der Älteste aus dem Hauskreis von Nordephesus. Und dann gibt es noch welche aus dem Hauskreis von Südephesus und dergleichen. Sondern wer in Ephesus als Ältester anerkannt war, war es in der ganzen Stadt. Und leider ist das heute so, dass wir davon ausgehen müssen, schon wenn aus unserer Mitte hier jemand als Ältester benannt ist oder erkannt wird, dann muss er nicht in die evangelische Kirche gehen und sagen, ich bin Ältester. Also ihr macht hier das und das falsch und kann der Ansicht sein, er könne dort etwas sagen. Man wird ihm sehr schnell sagen, du hast hier gar nichts zu sagen. Mag sein, dass du bei euch Ältester bist, aber bei uns bist du nicht anerkannt. Das heißt also, von daher muss man schon sagen, das praktische Problem als solches steht. Die andere Sache, dass also Älteste von Aposteln eingesetzt wurden, steht auch. Und es gibt, soweit ich weiß, keine einzige Ausnahme, wo gesagt wird, dass ein Ältester irgendwie anderweitig dazu gekommen ist, Ältester zu sein, außer er wurde von Aposteln oder direkt von ihnen beauftragten Leuten, wie in Titus, eingesetzt. Die Bibel sagt auch nichts darüber aus, dass dieses Amt des Ältesten vererbt wird. Ja, so nach dem Motto, ich gebe es an meinen Sohn weiter, und der gibt es an seinen Sohn weiter und so, davon redet die Bibel nicht. Das wäre auch untypisch, weil solche Sachen von Gott nicht weiter vererbt werden, frei nach dem Motto, du bist in der Blutlinie und dann geht's weiter, sondern es ist einfach eine Gabe oder eine Beauftragung, die Gott persönlich gibt. Auch die in manchen Gemeinden übliche Weitergabe, dass die Ältesten, die da sind, sich andere nachziehen und an ihnen die Aufgaben weiterreichen, davon finde ich nichts in der Bibel. Und auch von der woanders praktizierten Wahl, ja, man nennt es ja nicht Ältesten, sondern Gemeinderats oder Vorstands oder wie auch immer, finde ich nichts in der Bibel. Nirgends hat die Gemeinde gewählt. Nirgends. Es gibt kein Beispiel. Also, das sind zwei Punkte, die nicht von der Hand zu weisen sind und wo man sagen muss, auch ernstzunehmende Brüder, die ich sehr schätze, vertreten hier die Ansicht aus diesem Grunde, dass es in der heutigen Zeit keine Ältesten mehr gibt, dass sie ähnlich wie die Apostel, die am Anfang da waren, am Anfang eingesetzt worden vom Herrn selber, und genauso wie die Älteste eingesetzt haben, die Ältesten damit ausgestorben sind. Nun, vor diesem Hintergrund habe ich mich jetzt etwas schwer getan, heute diese Predigt auszuarbeiten. Und meine Frau weiß das. Ich sitze selten so lange an einer Predigt wie zu der heutigen. Normalerweise reicht mir ein Sonnabend aus und dann steht die Predigt so doch im Wesentlichen. Und das hat hier nicht gereicht. Warum sollte ich also über Eigenschaften von Ältesten reden, wenn sie eigentlich gar nicht mehr gibt? Es wäre dann etwa so, als würde ich über die Eigenschaften von Aposteln reden, von denen wir wissen, dass sie heute wirklich nicht mehr gibt. Also egal, was die Neuapostolen dazu sagen. Aber Von der Bibel her wissen wir, es gibt keine Apostel mehr und von daher, ja, wenn es mit den Ältesten genauso ist, braucht man sich darüber doch gar keine Gedanken machen. Aber genau diese Frage ist eine Frage, die gegen diese Theorie spricht. Warum? Nun, wir haben zwei Kataloge, einmal in Timotheus und einmal in Titus, wo es um die Eigenschaften von Ältesten geht. Wir haben nirgends in der Bibel einen Katalog, wo es um die Eigenschaften von Aposteln geht. Also, die Apostel wurden berufen und da musste man sich keine Gedanken mehr machen, wie nachfolgende Apostel sein müssen, weil es war klar, es wird keine geben. Aber uns ist schriftlich überliefert worden, und das waren keine einfach nur mündlichen Sachen, die Paulus dort gesagt hat oder Petrus dort den Geschwistern gesagt hat, sondern uns ist schriftlich übergeben worden, wie ein Ältester zu sein hat. Und das macht Gott nicht einfach so, weil er sagt, ja, ich habe noch ein paar Zeilen frei, schreiben wir noch was rein, sondern es hat einen Grund. Also was macht man in solchen Fällen? Ich habe gesagt, okay, ich wische jetzt alle guten Hinweise von Geschwistern beiseite. Ich nehme nur mein Wort. Ja, und dann habe ich noch eine altgriechische Konkordanz. Und wenn ich beigegangen habe, die 5 Begriffe, bei denen es um dieses Thema geht, rausgesucht und habe gesagt, welche Bibelstellen gibt es dazu? Und ich bin auf 142 gekommen. Und an dieser Stelle, meine Frau, sollte ich euch sagen, dass ich nicht alle 142 jetzt mit euch durchgehen will. Also nur so, falls eure Zeitplanung hier vorsieht, heute noch nach Hause zu kommen. Nein, das nicht. Aber wen es interessiert, ich habe sie alle hier. Wer sie haben will, der kann sie von mir kriegen, entweder als Kopie oder ansonsten würde ich sie auch als E-Mail zuschicken. Ihr könnt sie kriegen. Allerdings muss ich dazu Folgendes sagen, nicht alle Begriffe, die wir als griechischen Begriff haben, finden wir in den deutschen Übersetzungen auch so. Also wir finden das Wort manchmal nicht. Also in einer deutschen Übersetzung ist manchmal dieses Wort so nicht da, sondern es wird anders übersetzt. Das nur als Hinweis, aber ich habe sie alle nachgeschlagen. Es steht im Griechischen wirklich so dort. Was sind das für Begriffe? Und ich will jetzt hier nur auf die Begriffe eingehen. Presbyteros ist einer dieser Begriffe, also der wichtigste Begriff, denn er heißt schon mal Ältester. Aber der Begriff kommt zwar 51 Mal vor, aber in den meisten Fällen handelt es sich um ganz andere Sachen. Da wird auch zum Beispiel ein Ältester bezeichnet, der nur alt an Jahren ist. Auch der ist ein Ältester. Für die Gemeinde sind es bloß 7 Stellen, bei denen man sagen kann, hier diese 7 Stellen, da bezieht sich das wirklich auf die Gemeinde. Und auch die werde ich nicht alle vornehmen, sondern nur ein paar ausgewählte. Dann haben wir Proestemi, das heißt Vorsteher, Anführer, bezeichnet jemanden, der sich an die Spitze stellt, aber es bezeichnet auch jemanden, der sich voreinstellt, der für einen einsteht, der sich hinstellt und sagt, jawohl, nimm mich, oder der jemanden sich schützend vor jemand anderen stellt. Das bedeutet Proestemi oder Vorsteher. Und auch hier ist es so, wir haben 6 Stellen, die relevant sind für uns. Dann haben wir Episkopos, das ist der Aufseher oder jemand, der die Aufsicht führt. Und dort haben wir für die Gemeindesituation 4 Stellen. Dann haben wir noch Hegeomai, das ist der Führer, das heißt vorangehen, als Anführer seiner Schar voranziehen, sie anführen, heißt aber auch Statthalter oder auch Fürst oder in der Verbform jemanden für etwas halten. Hier ist es letzten Endes, sind es auch nur 5 Stellen, die für uns interessant sind. Und die letzte Stelle ist Poimen, das ist der Hirte, Schäfer, Lenker, Gebieter der Menschen. Und auch hier haben wir 6 Stellen. Gut, zurück zur Frage, lässt die Bibel wirklich den Schluss zu, dass es heute gar keine Ältesten mehr gibt? Nun, ich habe ein paar Stellen rausgesucht und möchte die mit euch durchgehen. Und ich möchte da anfangen mit dem Begriff Ältesten, Prosbyteros. Und da fangen wir an in Apostelgeschichte 14, die Verse 20 bis 23. Da heißt es denn, doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Also Paulus ist vorher gesteinigt worden und nach der Steinigung war das gerade. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, indem sie gläubig geworden waren. Also, nachdem sie in jeder Stadt Älteste gemacht haben. Das heißt, die gehen rum, evangelisieren, Leute kommen zum Glauben und sie gründen eine Gemeinde und noch in diesem selben Zeitraum. Wir wissen immer nicht, wie lange sie in den jeweiligen Städten waren, aber mit Sicherheit war das nicht lange. Es waren keine Jahre, sondern wir reden hier über vielleicht Wochen, die sie in den Städten waren. Bestimmen sie für jede Gemeinde Älteste. Das bedeutet auch, dass der Herr in jeder Gemeinde dafür gesorgt hat, dass Leute da waren, die auch als Älteste tätig werden konnten. Auch hier kann man sagen, der Herr sorgt für seine Gemeinde. Nächste Stelle, Apostelgeschichte 15, die Verse 1 und 2. Da heißt es, und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen der Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Nun, offensichtlich gab es in Jerusalem auch schon Älteste, denn hier wird gesagt, sie sollen zu den Aposteln und Ältesten ziehen. Und außerdem war es nicht so, dass sie gesagt haben, ja, zieht zu den Aposteln, denn die werden klären, wie es sein soll. Nein, sie sagen, sie zieht zu den Aposteln und den Ältesten. Das heißt, man wollte in Antiochia auf den Rat der anderen Ältesten in Jerusalem hören. Gut, dass die katholische Kirche daraus gemacht hat, ah ja, okay, also die Ältestenschaft in Jerusalem ist also diejenige, die ist dann nach Rom übergegangen und jetzt sind wir diejenigen, die dort das Sagen haben, ist wieder eine Verdrehung des Ganzen. Aber grundsätzlich ging es hier darum, dass man bereit war, freiwillig auf den Rat der Ältesten in Jerusalem zu hören. Und wir wissen, wie es weitergeht, wenn wir das Kapitel weiterlesen, sind es die beiden Reden von Petrus und von Jakobus, die letzten Endes dort den Ausschlag gebracht haben und die dazu geführt haben, dass man das Ganze auch schriftlich in einem Brief verfasst hat. Petrus, Apostel. Aber Jakobus? Er war zwar der Stiefbruder von Jesus, aber er war Ältester, er war kein Apostel. Auch wenn wir einen Brief von ihm haben, war er trotzdem, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur Ältester. Nun, nächste Stelle ist Titus 1, Vers 5. Nun, das ist eine sehr bekannte Stelle, wenn es um dieses Thema geht, da sagt oder schreibt der Paulus an Titus, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Nun muss man natürlich die Frage stellen, hat Titus ein kurzes Gedächtnis? Oder warum schreibt Paulus das jetzt hier? Ich glaube, das, was er da geschrieben hat, ist gar nicht für Titus bestimmt. Denn wenn er den Titus dort gelassen hat, dann hat er das natürlich ihm begründet und ihm gesagt, ja, weshalb er ihn da gelassen hat. Er wird ihn nicht gelassen haben und sagen, bleib mal hier, ich schreibe dir irgendwann später, warum. Nein, er wird ihm schon gesagt haben, warum er dorthin gehen sollte, beziehungsweise dort gelassen wurde. Also ist dieser Satz nicht für Titus wirklich, sondern er ist schriftlich niedergeschrieben worden vom Heiligen Geist, damit wir es verstehen. Und hier heißt es auch nochmal ganz klar, damit du in Ordnung bringst, also damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Das heißt, es gibt einen Mangel dort. Und jetzt wird geklärt, was der Mangel ist. Und indem du in jeder Stadt Älteste einsetzt. Das heißt, wenn kein Ältester da ist, dann ist es ein Mangel. Das heißt nicht, dass die Gemeinde nicht existiert, aber es ist ein Mangel. Und Paulus hat hier klar gesagt an Titus, du sollst diesen Mangel beheben, du sollst in diesen Städten Älteste einsetzen. Machen wir weiter mit dem Vorsteher, Proestemi. 1. Timotheus 3, Verse 4 und 5, aber zum besseren Verständnis fange ich mit dem Vers 2 an, damit der Zusammenhang klar ist. Heißt es, nun muss aber ein Aufseher untadlich sein, man einer Frau nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Und jetzt Vers 4, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also, er soll, der der Gemeinde vorsteht, auch seinem Haus gut vorstehen. Das ist die Aufgabe. Und von daher ist es wichtig, dass wir wissen, was auch die Aufgabe eines Ältesten ist oder eines Menschen ist, der an dieser Stelle tätig wird, und hier ist jetzt nicht der Älteste gesagt worden, sondern hier ist Aufseher gesagt worden, was ist die Aufgabe eines Aufsehers? Die Aufgabe eines Aufsehers ist es, der Gemeinde vorzustehen, dafür zu sorgen, dass alles richtig läuft. Aber nicht nur führende Brüder in der Gemeinde sind es, die als Älteste dort tätig werden, die ihr vorstehen sollen, sondern wir finden das auch weiter bei den Diakonen, und zwar in Vers 12. Da heißt es, die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Das heißt, es ist nicht darauf beschränkt, dass nur die Ältesten gut vorstehen sollen, sondern jeder an der Stelle, wo er hingesetzt ist. Dort, wo er Verantwortung trägt, soll derjenige vorstehen. Und wenn er eine Familie hat, dann ist es seine Familie, der er gut vorstehen soll. Und wenn er das gut macht, dann wird Gott ihn vielleicht für dieses oder andere darübergehende Amt berufen, wo er das, was er gelernt hat in der eigenen Familie, dann auch umsetzen kann für die Gemeinde. Was wir hier erkennen können, ist aber Folgendes schon mal. Die Sachen gehen zum Teil ineinander über. Das heißt, man kann nicht mal so richtig auseinanderhalten, um wen geht es jetzt, um den Aufseher. Ist der Aufseher jetzt ein Ältester? Ist er ein Vorsteher? Was ist jetzt? Und das Ganze geht noch weiter, wenn wir uns den Aufseher als solches herannehmen. Episkopos. Ich weiß, aus dem Lateinischen wird es Episkopos ausgesprochen. Vom Griechischen her ist die Betonung aber etwas anders, weil Epi eine Vorsilbe ist, eine Präposition. Deswegen gestattet mir, dass ich das so ausspreche. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Da heißt es, habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also hier ist erstmal von Aufsehern die Rede. Und interessant ist, an den anderen Stellen heißt es immer, Paulus und Barnabas setzen Älteste ein oder von anderen Aposteln wurden Älteste eingesetzt. Aber hier heißt es so nicht. Hier heißt es über die Aufseher, sie wurden vom Heiligen Geist eingesetzt. Natürlich, wenn Paulus Älteste in einer anderen Stadt eingesetzt hatte, ist das auch durch den Heiligen Geist geschehen. Völlig klar, weil Paulus das ja nicht aus sich heraus gesagt hat, ach, die Nase gefällt mir, den könnte ich mir gut vorstellen, sondern Paulus ist geführt worden vom Heiligen Geist und damit hat ihn direkt schon der Heilige Geist das gemacht. Aber es wird hier nicht gesagt. Und jetzt ist für mich die Frage, wenn das nicht gesagt ist, was bedeutet das denn für uns? Bedeutet das, dass diese Aufseher in Ephesus vom Heiligen Geist eingesetzt worden sind und offensichtlich bekannt waren in der Gemeinde? Denn sie sind ja gerufen worden nach Milet und jeder wusste, ich bin hier Aufseher in der Gemeinde. Und die anderen wussten auch, ja, der ist der Aufseher und nicht so nach dem Motto, wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich jetzt hier? Es sollen doch bloß die Aufseher dorthin kommen. Sondern es war allgemein bekannt, wer dort der Aufseher ist. Nun, wenn wir diesen Vers nochmal durchlesen, können wir sagen, die Aufgabe des Aufsehers ist es, die Gemeinde zu hüten. Aber interessant wird das Ganze noch, wenn wir den Vers 17 mit dazu nehmen. In Vers 17 heißt es, von Milet aber sandte er nach Ephesus, also Paulus, und ließ die Ältesten, da steht Prosbyteros, der Gemeinde rufen. Das heißt, Paulus lässt die Ältesten rufen und es kommen die Aufseher. Es ist das Gleiche. Und die Aufgabe der Ältesten ist es, Aufseher zu sein, Hirtendienst zu übernehmen. Und wir können auch noch eine Stelle dazu nehmen, Philipper 1, Vers 1, die für sich genommen das nicht beweist, aber die andere Stelle stützt. Paulus beginnt hier aus seiner ersten Gefangenschaft einen Brief zu schreiben an die Philipper und dort schreibt er, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, also die ganze Gemeinde, samt den Aufsehern und Diakonen. Jetzt wissen wir, dass die Gemeinde Aufgaben aufgeteilt waren. Es gab auf der einen Seite die Ältestendienste, die über die Lehre zu wachen hatten und die der Gemeinde vorangehen sollten. Und auf der anderen Seite die Diakone, die die Handreichung tätigen sollten, die sich also mehr um die praktischen Dinge gekümmert haben. Die Anforderungen an die Diakone waren sehr ähnlich. Die waren auch sehr straff. Aber ist heute nicht unser Thema. Worum es hier geht, ist einfach, Paulus nennt die ganze Gemeinde und nennt dann noch zwei Gruppen, nämlich die zwei Gruppen, die es ansonsten noch dort hervorzuheben gibt. Das sind die Diakone und das andere sind die Ältesten, hier als Aufseher genannt. Das heißt, Aufseher und Ältester ist deckungsgleich. Es ist dasselbe. Kommen wir zum nächsten, zum Führer. Apostelgeschichte 15, Vers 22. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten, zusammen mit der ganzen Gemeinde Männer aus ihrer Mitte zu wählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Das heißt, wir haben hier genannt die Apostel und wir haben die Ältesten. Und sie suchen sich aus der Gemeinde Männer aus, die sie mitschicken wollten mit Paulus, um das zu bestätigen, was dort beschlossen worden ist. Und das sind führende Männer. Aber es waren nicht Älteste. Und es waren auch keine Apostel. Das heißt, wenn die Bibel von führenden Männern spricht, heißt es nicht zwingend, dass es sich um die Ältesten handelt. Und ich denke, man kann hier das Unterscheidungskriterium oder zwei verschiedene Unterscheidungskriterien dort ansetzen. Ein Unterscheidungskriterium ist es, wofür sind sie verantwortlich? Es kann Führer der Gemeinde geben, die nicht Älteste sind, aber die zum Beispiel Jugendleiter sind. Sie führen für einen Teil der Gemeinde. Sie stehen damit diesem Teil der Gemeinde, nämlich der Jugend, vor. Genauso Hauskreisleiter. Sie führen diesen Hauskreis und sind damit führende Brüder, führende Leute, ohne dass sie auch aber gleichzeitig Älteste sein müssen, wobei das eine das andere nicht ausschließt. Jugendleiter sind in der Regel jünger, da würde ich das eher ausschließen, aber bei den Hauskreisleitern jetzt sicherlich nicht. Ein zweites Kriterium, was auch noch eine Rolle spielen kann, ist, ein Ältester ist immer für seine Gemeinde verantwortlich. Er ist Ältester von Ephesus, Ältester von Antiochia, Ältester von Jerusalem. Also führende Brüder können aber durchaus im Reisedienst sein und heute da, morgen dort und übermorgen dort sein. Und die können trotzdem infolgedessen, dass sie die Gabe haben und die Fähigkeit haben, das Wort Gottes gut auszulegen, führen. Dort Gemeinden oder Brüder anleiten, sagt, guck dorthin, guck dorthin. Und dass sie dann führende Brüder sind, ohne dass sie Älteste sind. Auch das ist, denke ich mal, eine Möglichkeit. Wenn wir uns Hebräer 13 angucken, im Hebräer 13 ist von Führern dreimal die Rede. Zwei sind für uns interessant, das ist der Vers 7 und das andere ist der Vers 17. Dort heißt es, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Karl-Hermann Kaufmann sagt immer an dieser Stelle, das ist der Grund, weshalb man Biografien lesen sollte. Kann ich nur sagen, ja, ist so. Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Das ist ein Vers, auf den ich nachher nochmal zurückkommen will. Aber es geht hier grundsätzlich darum, dass die Nachfolge freiwillig erfolgt. Das ist eine freiwillige Nachfolge, wo man sich diesen Führern unterordnet. Das Wort, was hier für Unterordnung verwendet wird, Hypeko, das bedeutet in erster Linie erst einmal jemanden den ersten Platz zugestehen. Jemanden den ersten Platz zugestehen. Das heißt, einem anderen Menschen zuzugestehen, dass er mehr weiß als ich, dass er auf dem Weg mit Gott schon weiter ist als ich, dass er die Situation, in der ich stecke, besser überblickt, als ich es mache, in der ich vielleicht, wenn ich mittendrin stecke, überhaupt nicht den Überblick mehr habe. Und das steckt hinter diesem Wort. Das steckt dahinter, dass ich beim Bergwandern dem Führer die Leitung überlasse, weil ich weiß, er ist diese Strecke schon mehrfach gegangen, er kennt sich ja aus, ich nicht. Und wenn er mir sagt, ich soll dort nicht rübergehen oder ich soll mich hier rechts oder dort links halten, dann vertraue ich ihm, dass er weiß, was er da sagt. Ich weiß, es gibt auch falsche Führer, auf die würde ich beim nächsten Mal eingehen, falls ihr mich nochmal einladet, aber heute reicht es von der Zeit her nicht. Der letzte Begriff ist der Hirte, Poimen. Dieser Begriff den haben wir in Apostelgeschichte 28 schon gehabt. Dort hieß es ja, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Also hier geht es darum, die Gemeinde zu hüten. Und wir haben ja vorhin festgestellt, hier sind die Aufseher angesprochen, aber Aufseher und Älteste ist das Gleiche. Also ihre Aufgabe ist es, die Gemeinde zu hüten. Epheser 4, Vers 11, und dort heißt es, und hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Die Schlüsselgruppe dort ist, er hat gegeben. Niemand hat sich selber gegeben. Niemand hat sich dort beworben und gesagt, hey, ich kann das, ich mache das. Niemand wurde von der Gemeinde ausgesucht und gesagt, du, wir brauchen irgendjemanden, der das macht. Kannst du das nicht machen? Nein, er hat etliche gegeben. Da und dort und für den Dienst, so wie er es für richtig gehalten hat. Und wofür ist das Ganze? Nun, wenn wir weiterlesen dort, ab Vers 12 heißt es, er hat sie gegeben zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Das ist der Grund, weshalb es Älteste gibt. Damit sie, ich sag mal, so wie die Eltern die Kinder erziehen sollen, was leider heute ja auch nicht mehr selbstverständlich ist. Aber so wie die Eltern ihre Kinder erziehen sollen, nicht weil sie sagen, ach, ich liebe es, Befehle zu erteilen, sondern weil es darum geht, zu sehen, wenn ich das jetzt durchgehen lasse, wo wird das jetzt enden? Und die Kinder manchmal einfach liebevoll beschneiden, was heute verpönt ist. Aber was jeder Gärtner macht. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Und auch hier erspare ich mir ein Negativbeispiel aus Judas 12. Da kommen wir auch das nächste Mal zu. Was ist das Fazit? Also Fazit, Älteste im Sinne der Urgemeinde, dass wir Älteste haben, die direkt von den Aposteln beauftragt worden sind. Älteste, die in der gesamten Gemeinde anerkannt sind oder in der gesamten Stadt anerkannt sind, die gibt es tatsächlich nicht mehr. Aber aus der Schrift kann man erkennen, dass Älteste etwas Selbstverständliches für die Gemeinde ist. Dass sie dazugehören und dort, wo sie fehlen, ein Mangel existiert. Und wir haben auch festgestellt, dass der Begriff Älteste, Vorsteher und Aufseher austauschbar ist. Lediglich beim Führer und Hirten kommt es darauf an, wofür sie als Führer tätig sind, was ihr Aufgabengebiet ist. Wenn sie Führer der Gemeinde sind, dann können sie es nur dann sein, wenn sie Ältester sind. Wenn sie Führer im Allgemeinen sind, dann müssen sie nicht zwingend Ältester sein. Ja, nun kommen wir aber trotzdem zu dieser Frage zurück, wie kommt jetzt eine Gemeinde zu seinen Ältesten? Also Wahl geht nicht, Vererbung ging nicht, Nachberufung durch die vorhergehenden Ältesten geht nicht. Speziell dann, wenn die Gemeinde sich neu gegründet hat, geht es ja sowieso nicht, weil da ist ja erstmal noch keiner. Also wie dann? Nun, ich möchte auf diese Stelle im Ephesus zurückkommen, Apostelgeschichte 20, Vers 28, wo es dann nochmal heißt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch, nämlich die Ältesten von Ephesus, zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Der Heilige Geist hat Menschen zu Aufsehern gesetzt, weil Gott oder Christus es so entschieden hat. Eine zweite Stelle ist der 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Und hier heißt es, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Nun, das ist allgemein gehalten. Aber es gilt natürlich auch für die Ältesten. Und das Wort, was dort steht, euda, hier in der Schlachter als anerkennt übersetzt, heißt eigentlich nicht anerkennen. Muss ich an dieser Stelle eine kleine Kritik anfügen. Es heißt eigentlich wissen, erkennen und bemerken, aber nicht anerkennen. Was ist der Unterschied? Nun, der Unterschied ist der, Ich erkenne jemanden an und dann mit ist er's. Wenn ich ihn nicht anerkenne, ist er's auch nicht. Wir werden gar nicht gefragt. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas anerkennen. Es geht darum, dass wir erkennen, was der Heilige Geist getan hat. Es ist etwas völlig anderes, eine völlig andere Herangehensweise. Es geht darum, dass wir nur das erkennen für uns, damit wir wissen, was will Gott. Das heißt, wichtig ist, dass wir erkennen, wen hat der Heilige Geist zum Ältestendienst berufen. Naja, und hier besteht eine gewisse Gefahr. Also nicht derjenige, der gewohnt ist, wo auch immer er hinkommt, nach kürzester Zeit sich die Leitung an sich zu reißen, der gewohnt ist, schnelle Entscheidungen zu treffen, ist der, der unbedingt vom Heiligen Geist dazu berufen worden ist. Oftmals sind Leute, die es gewohnt sind, in der Firma zu managen, es eben nicht. Eben genau aus dem Grund, damit nicht weltliches Management in die Gemeinde kommt. Und vielleicht ist es eher einer, der unscheinbar ist. Und mir ist dazu ein Vergleich eingefallen, als Israel sich einen König gewünscht hat, hat Gott ihnen einen König angeboten, Saul. Und sie haben sofort gesagt, jawohl, der ist es. Was war es, das ihn auszeichnete? Nun, aus der Sicht des Volkes ganz klar, der Mann ist ein Kopf größer als alle anderen, der überragt alle. Der Mann ist schön. Gut, als Mann kann ich das immer schlecht beurteilen, aber offensichtlich, die Bibel schreibt es, ist das so gewesen. Der Mann hatte wahrscheinlich Ausstrahlungskraft, er konnte die Leute fesseln. Obwohl Gott ihn, ich sag mal, bestimmt hat dorthin. Aber er war nicht wie David. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der eher unscheinbar war. Sein erster Auftritt war, da war er noch Hirte, da war er noch minderjährig, hütete die Schafe seines Vaters und als Salomo hinkam und sagte, ich will hier einen zum König küren, ja, also ich hätte hier einige Söhne, ja, keiner von denen ist es. Ach ja, warte mal, wir haben da einen David ja auch irgendwo noch. An den hat keiner gedacht, da hat auch keiner gedacht, dass der Mann König werden wird. Aber er war es. Gott hat bestimmt, er soll es sein. Und es ist ein großes Problem, wenn wir nach menschlichen Maßstäben an solchen Sachen herangehen, wo wir sagen, der hat das Auftreten. Der hat hier auch die Fähigkeit, das rüberzubringen. Das heißt noch lange nicht, dass der Heilige Geist ihn auch dafür zu bestimmt hat. Also eigentlich müsste man sagen, wir müssen warten, bis er tot ist, dann können wir sehen, wie sein Ende gewesen ist. Und dann können wir sagen, ja gut, er hätte es sein können. Okay, ein bisschen nicht so gut praktikabel an dieser Stelle. Aber wir müssen sehen, wie verhält sich jemand. Und das kann nicht passieren, wenn jemand neu in eine Gemeinde kommt. Es kann nicht sein, wenn jemand vielleicht erst ein paar Jahre selber Christ ist. Es kann auch noch nicht sein, wenn jemand so jung ist, dass er noch nicht beurteilt werden kann, wie seine Kinder, ob die in der Spur laufen werden, ja oder nein. Das kann alles nicht sein. Und der Benedikt Peters hat gesagt, den Begriff des Ältesten gibt es ja auch für das Volk Israel. Und dort aus dem Hebräischen übersetzt heißt es der Bärtige. Das heißt also, zumindest sollte ein Mann ein Bart tragen können. Aber ob er jetzt wirklich einen trägt, das ist immer noch eine zweite Frage. Aber er sollte, damals in Israel war es sicherlich üblich, dass gestandene Männer einen Bart hatten. Heute ist es sicherlich nicht mehr unbedingt es muss. Also mir hat mal jemand gesagt, ich wäre halbherzig, aber okay. Wir sollten dabei immer im Kopf haben oder im Blick haben, dass wir nicht Saul wählen, weil er ein Kopf größer und schön vom Ansehen her ist, sondern wir sollen gucken, nach dem Herzen Gottes den Mann zu wählen, der die Gemeinde wirklich nach vorne bringt. Ich bin davon überzeugt, dass Gott einer Gemeinde nie dauerhaft Mangel zukommen lässt. Es kann sein, und es wird sicherlich immer sein, dass eine Gemeinde auch Mangel hat. Aber ich glaube, dass Gott dafür sorgen wird, dass der Heilige Geist Männer bestimmt in einer Gemeinde, die führen sollen. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu erkennen, nicht anzuerkennen, zu erkennen. Anerkennen würde bedeuten, wir hätten was zu entscheiden. Und ich bin davon überzeugt, dass Vorsteher auch eurer Gemeinde schon da sind und ihr sie anhand ihres Lebens und ihrer Arbeit im Reiche Gottes erkennen werdet. Und sie werden eben nicht von der Gemeinde eingesetzt, sondern sie wurden bereits vom Herrn zur Arbeit berufen. Und vielleicht wissen sie es auch selber noch nicht, weil sie einfach nur ihre Arbeit gemacht haben. Ich plaudere jetzt mal aus meinem Nähkästchen. Meine Kinder und meine Frau haben mir irgendwann gesagt, hey, du kannst so nicht dieses und jenes machen. Du kannst hier nicht so irgendwelche Witzchen machen. Also nicht in der Predigt, da geht es sowieso nicht, aber auch so nicht in der Gemeinde. Ja, wieso nicht? Die anderen achten auf dich. Wo ich dachte, wieso achten die auf mich? Wieso achtet jemand auf mich? Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, dass das so ist. Erst meine Familie hat mich drauf gebracht, dass das so ist. Ja, woran erkennt man jetzt, ihr Führer? Ich möchte es spannend machen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich habe aber noch 3 Hinweise und dann habe ich, glaube ich, meinen Soll auch erfüllt. 3 Hinweise für euch, wo ich euch bitten möchte, als Gemeinde die zu beherzigen. Hinweis Nummer 1, seid nicht halsstarrig, so wie das Volk Israel. Wir hatten vorhin die Stelle in Hebräer 13, Vers 17 gelesen. Ich lese ihn nochmal kurz vor. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn, und jetzt kommt es, das wäre euch zum Schaden. Und das ist sich, glaube ich, mancher nicht bewusst, der gerne von hinten her so ein bisschen rummosert, der eigentlich alles besser weiß, aber ja noch nie die Gelegenheit hatte, so richtig vorne durchzustarten und zu zeigen, wo es hier lang geht. Nein, es ist zu seinem Schaden. Er weiß es nur noch nicht. Er wird es vielleicht irgendwann merken, vielleicht auch nicht. Und ich rede dort auch aus eigener Erfahrung, weniger der Erfahrung, dass ich gemosert habe. Denn ich muss sagen, ich habe, als ich vor ungefähr 35 Jahren anfing, rumzumosern, einen alten Bruder gehabt. Er ist beim Herrn, mittlerweile aber, er hat mir sehr viele Sachen beigebracht und er war einer, der mir immer mal wieder liebevoll eins aufs Dach gegeben hat. Und das war gut so. Also jetzt kann ich sagen, es war gut so. Der hat mir vor ungefähr 35 Jahren gesagt, du solltest sehr vorsichtig damit sein, die führenden Brüder zu kritisieren, wenn du selbst noch nie die Last der Verantwortung auf deinen Schultern gehabt hast. Und liebe jüngere Geschwister und auch liebe Frauen, wer nicht die Verantwortung selber auf den Schultern hatte, die er vor Gott hat, der kann nicht beurteilen, was mit demjenigen los ist. Er wird nicht verstehen, warum die Widerworte und die Anfeindungen, die aus der Gemeinde immer wieder kommen, warum er die erduldend und doch nicht das Handtuch schmeißt. Derjenige kann nicht erfassen, was es bedeutet, um Geschwister zu ringen, bei denen man sieht, dass der von ihnen eingeschlagene Weg ins Verderben gehen wird, die sich aber über die Warnungen leichtfertig, manchmal sogar spöttisch, hinwegsetzen. Die können nicht erfassen, was es bedeutet, wenn man sich immer wieder unbeliebt macht, nur weil man die Ordnung Gottes durchsetzen möchte. Können nicht erfassen, was es bedeutet, wenn man vom Teufel im privaten oder auch dienstlichen Belangen massiv angegriffen wird, bloß weil man Vorsteher einer Gemeinde ist. Und liebe Geschwister, ich habe das selber an manchen Stellen schon erfahren, auch dass der Teufel in den privaten Bereich reingeht oder, ich sag mal, für uns war es eine Zeit lang ganz charakteristisch in der vorhergehenden Gemeinde, aus der wir dann ausgetreten sind, dass in den Vorstandssitzungen, immer wenn einer ankam, entweder an dem Tag oder am Tag davor, passierte irgendwas. Und wenn es das war, dass von meinem Auto die Spurstange abfiel und das Auto die Vorderräder den hier machten. Der Herr hat immer die Hand über uns gehalten, es ist nichts passiert. Das Fahrzeug war vorher beim TÜV gewesen, das hätte ja gar nicht sein dürfen. Und trotzdem ist es passiert. Nein, das sind ganz, ganz viele Dinge passiert, die hätten gar nicht passieren können. Aber sie sind passiert und wo man einfach immer wieder mitkriegt, wie stark man unter Druck gerät. Der zweite Hinweis. Gott hat eure Ältesten unter einen besonderen Schutz gestellt. Nicht ohne Grund. Setzt euch bitte nicht darüber hinweg. Und lasst uns die Stelle lesen, das ist der 1. Timotheus 5, Vers 19. Und dort heißt es, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Ist es heute modern geworden, auch in den Gemeinden, Leute, die vorne stehen, zu attackieren? Ich kann mich erinnern, ich habe mal für ein Schwesternwochenende, ich weiß nicht genau, wie es in Bischofswerda hieß, Schwesterntag, genau, danke, für einen Schwesterntag dort die Ausarbeitungen gemacht, auch die Predigt gehalten und habe dann auch gesagt, okay, zum Schluss, es können Fragen gestellt werden. Hinterher haben meine Frau und meine Tochter uns mir gesagt, dass dort ein paar jüngere Schwestern im Hintergrund hinter ihnen gemurmelt haben, den machen wir jetzt fertig. Gut, sie haben mich nicht fertig gemacht. Dafür hat der Herr schon gesorgt. Aber dieses Gedankengut, was dahinter steht, ist absolut zerstörerisch. Und das ist das Potenzial, was eine ganze Gemeinde zerstören kann. Warum? Nun, Älteste sind auch nur Menschen und sie machen Fehler. Das ist so. Das ist einfach so. Und das kann man auch nicht wegreden, wegdiskutieren. Das ist so. Auch ich habe mich vor der Gemeinde schon zweimal entschuldigt, einfach weil ich etwas Falsches gesagt habe. Nicht, weil ich etwas bewusst Falsches sagen wollte, sondern weil mir erst hinterher klar geworden ist, dass das, was ich gesagt habe, nicht stimmt. Und da muss man auch für die Gemeinde treten und sagen, liebe Geschwister, es tut mir leid, das, was ich dort gesagt habe, stimmt so nicht. Es ist anders. Solange davon kein großer Schaden entsteht, ist das auch alles okay. Aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, wir befinden uns hier im Krieg, auch wenn das hier alles sehr friedlich aussieht. Aber wir befinden uns im Krieg und wir sollten uns darüber im Klaren sein. Einen Ältesten der Gemeinde, der klar steht und den der Teufel durch Verführung bisher noch nicht zu Fall bringen konnte, den wird er früher oder später verleumden. Er wird es tun. Es ist kein, kann eventuell auch mal passieren, sondern es wird definitiv passieren. Und es gibt dort verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe wirklich schon unterschiedlichste Sachen dort, nicht nur an mir, sondern eben auch allgemein so erlebt, dass da ein anonymer Brief kommt. Und da wird irgendwas behauptet. Nun, wenn wir an diese Stelle Vers 19 lesen, gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen, dann kann man nur sagen, hier haben wir noch nicht mal einen Zeugen. Er ist anonym. Ein solcher Brief gehört weggetan, zerrissen, verbrannt, weg. Er hat nichts verloren. Wenn Gott Schuld offenlegt, dann wird das nicht anonym passieren. Es kann sein, da werde ich das nächste Mal drauf kommen, es kann sein, dass ein Ältester wirklich schuldig ist, dann wird Gott das offenlegen. Er wird es tun, weil Gott sowas nicht dulden wird. Aber anonym, niemals. Gott steht dazu. Und er wird Leute holen, die dazu auch stehen. Ich habe auch selber erlebt, dass jemand einen Brief schreibt, wo du sagst, eigentlich keine dieser Anschuldigungen stimmt. Wird natürlich erstmal an die ganze Gemeinde geschickt, bevor man selber den kriegt. Kein Gespräch im Vorfeld. Etwas derartiges gehört eigentlich nicht hin. Nur wenn ich selber angegriffen bin, kann ich nicht beigehen und kann sagen, hier, lest 1. Timotheus 19. Und wenn die anderen Brüder nicht darauf kommen, dann steht das im Raum. Und zwar 3 Jahre lang. Und das Ergebnis davon ist, dass damit ein Ältester, ohne dass er was dafür kann, beiseite getan wird. Er ist nicht mehr handlungsfähig. Denn wie kann jemand, der selber auf der Anklagebank sitzt, noch jemandem anderen sagen, du pass mal auf, was du machst, ist nicht richtig. Da kommt sofort, postwendend, naja, du solltest mal bei dir anfangen. Oder, Zitat, fass dich an deine eigene Nase. Zitat Ende. Alles nur gelogen. Es gibt auch keinen Zeugen. Im Gegenteil, es gab Zeugen, dass es falsch ist. Für den Punkt und den Punkt und den Punkt. Aber das, da müsst ihr eure Ältesten schützen. Schützt sie davor, denn der Teufel wird es machen. Er wird es machen. Oder einfach nur ein Umlauf gebrachtes Gerücht. Und das betrifft alle. Gerüchte, die nicht belegt werden können, hört sie euch nicht mal zu Ende an. Und es betrifft nicht nur die Ältesten, es betrifft auch untereinander, weil das die Methode ist, wie der Teufel arbeitet. Oder ein Wort an die Schwestern. Sehr beliebt heutzutage, weißt du, es ist ja in Ordnung, dass du das sagst. Aber so wie du es gesagt hast, das geht gar nicht. Und dann kommt es so von, also das war nicht richtig, bis hin zu, das ist menschenverachtend. Die ganze Palette habe ich schon gehört. Wenn man Zeit hat, um darüber zu diskutieren, dann kann man nachhaken und kriegt dann mit langsam raus, es geht nicht wirklich um das Wie. Nein, es geht um das. Also bitte, fangt nicht an mit, so kann man das nicht sagen. Das überlasst dem Ältesten. Selbst wenn dort jemand anschließend in Tränen aufgelöst ist, wer sagt denn, dass das falsch ist? Tränen der Reue sind gut. Als ich mich bekehrt habe, ich habe geheult wie ein Schlusshund. Und meine Kinder und meine Frau wissen, ich habe sicherlich nicht allzu nah am Wasser gebaut. Und wenn mir irgendwas passiert, bin ich sicherlich nicht derjenige, der sofort in Tränen aufgelöst ist. Aber als ich mich bekehrt habe, war ich nicht fähig zu reden. So habe ich geheult. Und das war gut. Also, wenn jemand in Tränen aufgelöst von einem Gespräch mit dem Ältesten davongeht, kann man nur hoffen, dass das erfolgreich war. Dass das Tränen der Reue sind. Sind es aber Tränen der Wut, nun, dann hat man erst recht nichts dem Ältesten vorzuwerfen. Und ich möchte das wirklich eindringlich sagen an euch Schwestern speziell, das sind natürlich mit und auch ein paar Brüder, aber da ist das eher seltener. Es kommt fast immer aus den Reihen der Schwestern. Also immer dann, wenn es keinen unabhängigen Zeugen gibt und das eigene fünfjährige Kind ist kein unabhängiger Zeuge zum Beispiel, dürfen solche Klagen noch nicht einmal angenommen werden. Bitte unterstreicht euch das. Nicht einmal angenommen werden. Sie sind nicht existent. Wenn bei dem Bruder wirklich was nicht stimmt, wird Gott dafür sorgen, dass es offenbar wird, und zwar für alle sichtbar. Übrigens ist das auch ein Kriterium, an dem ihr Älteste erkennen könnt. Jemand, der vom Teufel so angegriffen wird, da will der Teufel nicht, dass er arbeitet. Höchstwahrscheinlich ist das ein Ältester, der dem Teufel gefährlich ist. Dritter Punkt, betet für eure Ältesten. Epheser 6, Vers 18 schreibt Paulus, hier geht es, ich fange mal ein bisschen weiter davor an, Vers 16 schon, hier geht es um die Waffenrüstung. Da heißt es, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zwecke in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich. Also wenn der Paulus für sich beten lässt, wie viel mehr haben wir es nötig, für unsere Ältesten zu beten. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal das Gebet dafür, dass ihr sie erkennt. Und das zweite Mal das Gebet dafür, dass der Herr sie beschützt. Amen.